Jetzt hört er mich, gell? Die Müdigkeit gegen die hilft auch, wenn man vielleicht sich ein bisschen, wenn man ein bisschen in Fahrt kommt. Und ich lade jetzt mal zumindest alle Kinder ein. Die Erwachsenen hocken da meistens so gemütlich, denen fällt es ein bisschen schwerer. Aber die Kinder können auf jeden Fall mitmachen. Und alle Erwachsenen, die ein bisschen was gegen ihre Müdigkeit tun wollen, können es auch machen. Nämlich quasi als Schriftlesung versuchen wir mal eine Geschichte ein bisschen nachzuerleben. Also alle Kinder erst mal ein bisschen aufstehen. So wie ich jetzt hier auch. Ich mag schon ein bisschen anders. So. Und die Erwachsenen, wie gesagt, wer will auch? Eine Geschichte, die ein bisschen mit Ostern zu tun hat. Sie spielt am Ostersonntag. Am Ostersonntag sind nämlich manche ganz schön müde. Zwei Stück vor allem. Die sind nämlich auf dem Heimweg und das sieht man richtig. Die sind enttäuscht, die sind kraftlos, die sind ganz schön schwach. Und jetzt laufen mal so, wie die heimlaufen, vielleicht so ein bisschen gebückt. Ihr müsst euch mal ein bisschen bücken und dürft mal durch euer Wohnzimmer laufen. So laufen die gebückt heim Richtung Emmaus. Es sind 11,5 Kilometer, das ist ein ganz schön langer Weg für einen Ostersonntag. Und dann laufen sie gebückt heim. Man spürt so richtig die Traurigkeit, wie sie niedergedrückt sind. Ja, vielleicht spürt ihr das auch. Ich spüre das auch. Ich habe es übrigens neulich auch gespürt, als ich erzähle ich schon zwischendurch, als ich beim Fußballspiele war. Und da war ich auf einmal der Alterspräsident beim Fußballspiele, alle Jüngere. Und die waren alle noch fit, wo ich schon meine zweite Luft schon ausgegangen ist. Und ich bin sogar freiwillig ins Tor gegangen. Das macht mir eigentlich nicht. Aber so müde war ich, dass ich freiwillig ins Tor gegangen bin. Frag mich, wie dieser Claudio Pizarro das macht. Aber gut. Also jedenfalls, wir laufen ganz gebückt, wie die zwei Jünger, die nach Emmaus laufen. Und die laufen so langsam. Jetzt müsst ihr bitte langsam laufen, weil nämlich der Jesus kommt und holt sie ein. Und sie merken aber gar nicht, dass der Jesus neben ihnen steht und mit ihnen mitläuft, ein Stück weit. Ihre Augen sind gehalten, heißt es. Es ist wie wenn sie zu eine Augen haben. Ihr könnt mal eure Augen zumachen. Sie sehen es nicht richtig. Ihr dürft aber sie durchspiegeln, aber sie erkennen Jesus nicht wirklich. Und sie sagen, wie schwer es ihnen ist und was sie alles erlebten und dass das mit der Kreuzigung so schwierig war. Und jetzt sind sie noch verwirrter, weil sie heute Morgen hörten, dass der Jesus auferstanden sein soll und der Leichnam ist weg und das macht es nur noch schwerer. Und so klagen sie ihr Leid und Jesus erklärt ihnen, ja, wie das mit der Bibel war und mit der Schrift und dass das doch angekündigt sei, aber trotzdem, das hilft ihnen nicht so arg viel. Und dann gehen sie heim und setzen sich hin und essen. Und dann nimmt Jesus das Brot und bricht es. Und in dem Moment erkennen sie, das ist Jesus. An dem Brotbrecher erkennen sie es. Und dann gehen ihnen die Augen auf. Ja? So wie euch jetzt die Augen aufgegangen sind. Ja? Ich sehe es bei manchen von euch, die Augen gehen auf. Und dann überlegen sie, was machen wir jetzt? Mensch, wir haben gerade Jesus getroffen. Der ist in dem Moment nicht mehr da, aber sie müssen irgendwas machen. Und dann entscheidet sie, sie rennt an diesem Abend noch zurück nach Jerusalem. Das müssen sie den anderen einfach sagen. Das muss man denen weiter sagen. Und obwohl es schon Abend geworden ist und obwohl man eigentlich abends in der Nacht nicht mehr so weite Strecken macht, rennen sie los. 11,5 Kilometer. Aber jetzt diesmal nicht langweilig und nicht gebückt und nicht müde, sondern sportlich. Also, man rennt mal, und sie rennt nach Jerusalem und sind unterwegs. Und so ist es nämlich. Vielleicht jubeln sie noch zwischen einmal. Wir können es auch so machen. Diese zwei Laufarten, das ist das Spannende an dieser Geschichte. Man kann ja so sagen, so geht man nach Emmaus. Nach Emmaus geht man so. Und so rennt man nach Jerusalem. Nach Jerusalem rennt man so. Machen wir mit, alle, die Lust haben, auch mitsingen. So geht man nach Emmaus. Nach Emmaus geht man so. Und so geht's nach Jerusalem. Nach Jerusalem rennt man so. Mann, wenn das mal nichts gegen die Müdigkeit war. Sehr schön, alle, die ihr mitgemacht habt und alle, die ihr zugeguckt habt auch. Vielleicht denken manche auch, jetzt spinnen sie voll ganz, aber wir sind fit, sage ich euch. Wir sind jetzt schon, ja, man spürt es richtig, wie man die Müdigkeit so ein bisschen auch mit dem Run nach Jerusalem aus dem Körper hinausrennt. Das sind die Dinge, die mich an dieser Geschichte faszinieren von der Emmaus-Jünger. Das ist diese Dynamik. Zuerst laufen sie ganz gebremst und gedrückt von ihrer Trauer, von den schweren Erlebnissen, auch von der Aussichtslosigkeit. So langsam, dass sie Jesus sie einholt und sie bleiben sogar stehen, als er sie einholt. Und der Rückweg, der ist so anders. Da rennen sie noch am selben Abend, da müssen sie unbedingt zurück nach Jerusalem. Sie müssen das den anderen sagen, das ist einfach wichtig für sie, dass sie das weitersagen. Aus einem Trauermarsch wird ein Freudensprint. Wie gehen wir eigentlich durch diese Tage, liebe Gemeinde? Was ist eigentlich unsere Art, wie wir die Zeit, wenn jetzt die Kontaktbeschränkungen immer wieder verlängert werden, wie wir da durchgehen. Man hört ja immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das kann sich noch über Monate ziehen. Manche Experten sagen sogar, das ganze Thema wird uns noch jahrelang begleiten. Will man sich ja gar nicht ausdenken. Das will man sich gar nicht vorstellen. Werden wir da auch müde vielleicht? Oder gehen wir da eher so, wie die Emmaus-Jünger auf ihrem Heimweg waren? Manche versuchen da was dagegen zu unternehmen und versuchen Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Die sagen, jetzt müssen wir schnell alles wieder aufheben, dass so schnell wie möglich wieder alles normal wird. Man schürt den Traum von der Normalität, die wieder zurückkommt, aber gleichzeitig hören wir doch auch die Warnungen, dass es dann nicht eine zweite Welle geben könnte, dass alles noch schlimmer kommen könnte. Ich finde, jeden Tag hört man diese ganzen Schreckensnachrichten und irgendwann kann man es oder will man es vielleicht auch gar nicht mehr hören. Wenn man jeden Tag Zahlen und Grafiken von Infizierten und von Toten sieht, das strengt auf Dauer an und es ermüdet. Und wenn man zu Hause bleiben muss, während draußen Frühling ist und man eigentlich gern raus würde und ein Eis essen würde oder so, wenn das Homeoffice jetzt auch nicht mehr die angenehme Entlastung ist und wenn man gar nicht mehr weiß, wie man die Kinder jetzt noch bespaßen kann, wenn einem die Ideen ausgehen, was man noch putzen kann oder noch umdekorieren oder aufräumen oder reparieren soll, wenn man immer noch keinen Besuch bekommen darf, dann kann so eine Krise ganz schön ermüdend sein. Je länger sich sowas hinzieht, desto ermüdender ist so ein Ausnahmezustand. Wisst ihr, das Volk Israel war auch mal in so einem Ausnahmezustand. In einer Art Quarantäne, allerdings nicht im eigenen Haus gefangen, sondern in einem fremden Land. Und das nicht nur 14 Tage, sondern über Jahrzehnte. Weit weg von der Heimat, ohne Möglichkeit, dass man die Verwandte, die daheim geblieben sind, noch treffen könnte. Und vor allem, was am schlimmsten war für die Israeliten, ohne die gewohnten Möglichkeiten, ihren Glaube zu leben. Denn der Tempel war zerstört in Jerusalem und dort, wo sie jetzt waren, im Exil in Babylon, da hat man heidnische Götter verehrt. Und je länger das geht, desto mehr setzt bei ihnen die Müdigkeit ein. Es ist auch eine Glaubensmüdigkeit. Und davon redet Jesaja in dem Text, den wir heute als Predigttext haben, im Kapitel 40. Ich zeige euch den Text mal, dann könnt ihr mitlesen. Kapitel 40, 27 bis 31. Ist aus der Hoffnung für alle. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich will euch drei Gedanken in eure Quarantäne, in eure Wohnzimmer zu diesem Text mitgeben für die kommende Woche. Und der erste Gedanke von diesem Text ist, jeder wird mal schwach. Ich habe gerade schon erzählt von meiner Erfahrung, wo ich neulich beim Fußballspielen war, wo ich der Alterspräsident in der Halle war und wo ich ziemlich schnell dann so platt war, dass ich freiwillig ins Tor gegangen bin. Wie wohltuend für Leute im Fußball-Rentneralter ist dieser Vers 30 aus unserem Predigttext. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, auch starke Männer stolpern und brechen zusammen. Also auch die Jungen werden mal kraftlos. Vielleicht nicht so schnell, aber auch da, wo man vom Alter her fit sein könnte, gibt es Ermüdungserscheinungen. Weil das dazugehört. Es ist okay, müde zu werden. Das gehört zum Leben dazu. Jeder wird mal müde. Das ist sogar wichtig, dass man mal müde wird. Und unser Predigttext sagt jetzt auch gar nicht, dass es ein Problem wäre. Er sagt nicht, oh je, müde werden, das ist ein Problem. Dagegen muss man ankämpfen. Da muss man Mittel dagegen nehmen oder möglichst die Disziplin erhöhen, um sie zu verhindern, die Müdigkeit. Nein, unser Predigttext sagt in dem Vers, jeder wird mal kraftlos. Auch Stolpern und Stürzen gehört zu diesem Leben dazu. Wie ist das eigentlich bei dir? Wo bist du müde geworden? Wo in deinem Leben sind Dinge, wo dich die Müdigkeit erreicht hat? Bist vielleicht im Beruf müde geworden? Da warst du mal irgendwann früher noch voller Motivation dabei und jetzt macht man halt das, was man machen muss. Die Freude ist irgendwie verloren gegangen. Oder bist du in deiner Beziehung müde geworden? Indem, dass man sich miteinander austauscht. Auch in der Nähe, in der Sexualität kann man müde werden. Bist müde geworden vielleicht im Aufrechterhalten von Freundschaften, weil es einfach anstrengend ist, sich immer wieder zu melden, nachzufragen. Oder bist vielleicht müde geworden im Vergeben, weil es kompliziert ist oder weil es schwierig ist. Bist müde geworden im Träumen vielleicht, weil es aussichtslos erscheint? Oder im Hoffen müde geworden, weil sich die Hoffnungen nicht erfüllt haben? Oder bist müde geworden im Glauben an das Gute in dieser Welt, weil es einfach viel Nicht-Gutes gibt in dieser Welt? Vielleicht sogar auch im Glauben an Gott? Worin bist du müde? Worin bist du gestolpert und vielleicht nicht mehr aufgestanden? Beim Volk Israel ist es eine geistliche Müdigkeit, die sie eingeholt hat dort im Exil in Babylon. Die haben am Anfang Hoffnungen gehabt, auch im Exil noch. Aber im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeit sind die verloren gegangen, sind geschrumpft. Erwartungen sind immer kleiner geworden. Ihre Gebete sind viel zu lang unerhört geblieben. Verheißungen sind immer noch unerfüllt. Sie müssen warten und das strengt an. Wenn man auf Gottes Eingreifen warten muss, wenn er seine Zurückhaltung einen geistlich müde machen lässt, dann meint man vielleicht sogar, so wie es die Israeliten damals gemeint haben, Gott hätte einen vergessen oder er wird sich nicht für einen interessieren. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Ich glaube, das könnte auch für uns in so einer Zeit der Krise eine Anfechtung sein, diese Gedanken, ist Gott eigentlich egal, wie es uns geht? Sieht er überhaupt, was wir hier durchmachen und wie lange wir das schon durchhalten? Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit weg vom Volk Israel. Und jetzt sagt er unser Jesaja-Text, jeder wird mal müde, auch geistlich darf man müde werden, auch der Glaube hat seine Tiefs. Vielleicht in den Fragen, die Krise jetzt mit sich bringt, vielleicht aber auch in deinen ganz persönlichen Fragen und Krisen oder in der Eintönigkeit des Alltags. Da wird man glaubensmüde, da liest man irgendwann nicht mehr so regelmäßig und so aufmerksam in der Bibel, wie man es schon gemacht hat. Da werden Gebete seltener vielleicht, da werden Erwartungen an Gott bescheidener. Da gibt es Zeiten vielleicht, wo man gar keine Lust auf Gottesdienste hat. Finde ich ja schön, dass es bei euch heute nicht so ist, sondern dass ihr da seid und dass ihr Lust auf Gottesdienst habt. Schon mal ein Zeichen gegen die Müdigkeit. Aber kennst du das vielleicht auch, dass du im Glauben auch mal müde bist? Das gehört auch mit dazu. Sogar die Jungen, die Fitten, sogar die im Glauben Begeisterten können müde werden und auch mal stolpern. Glaube ist nämlich nicht nur was für die, die immer fit sind. Glaube ist keine geistliche Fitness. Und deshalb helfen auch so Fitness-Tipps im Stile von Schwarzenegger oder Neureuther oder allen möglichen Leuten, die das jetzt in der Corona-Zeit per YouTube Tipps geben, bei der geistlichen Müdigkeit nicht so wirklich weiter. Bei der körperlichen vielleicht, aber bei der geistlichen Müdigkeit nicht. Die beseitigt man nicht durch religiöse Disziplin. Da hat Jesaja einen anderen Ansatz. Aber er hat einen. Er weiß, was gegen geistliche Müdigkeit hilft. In unserem Predigtext heißt es so, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Man könnte sagen, Glaube verleiht Flügel. Viel mehr als ein Energy Drink aus schmalen blau-weißen Dosen. Da enthält eine Dose so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee und so viel Zucker wie 9 Würfel Zucker. Und das macht zwar geschwind mal fit und hilft geschwind gegen die Müdigkeit. Und es ist tatsächlich so, nach 20 Minuten soll man da auch wesentlich wacher sein. Aber eine Stunde später wird man wieder müde. So ist die Fitness, das, was Gott schenkt, nett. Er schenkt uns Flügel, die viel länger tragen als nur eine kurze Zeit. Unser Text sagt, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, für den ist so, dass sein Glaube ihm Kraft gibt wie Flügel. Wie Flügel von einem Adler. Ich weiß nicht, ob ihr Adler kennt. Bei uns gibt es ja keine wirklichen Adler. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt in Mössingen ein Vogelschutzzentrum. Das hat leider gerade auch zu. So deshalb habe ich da niemand erreicht. Aber sonst, man kann da auch ein bisschen was rauskriegen. So ein Adler, die versuchen nämlich, dass man Adler wieder auch hier im süddeutschen Raum ansiedelt und helfen denen beim Nestbau und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit das Projekt schon ist und ob das schon geklappt hat. Aber es ist spannend, so ein Adler. So ein Adler hat bis zu 2,5 Meter Spannweite an einem Flügel. Das ist schon ein Riesenflügel. Und die Flügel, die macht sich so ein Adler nicht selber. Die wachsen ihm nach, immer wieder neu. Die schwachen und verletzten Federn, so habe ich gelesen, die fallen so mit der Zeit aus und dann wachsen an den Stellen neue. Und zwar immer rechts und links gleichzeitig bei den Männchen. Bei den Weibchen ist es so, dass die wohl während sie im Nest sind und sich um die Jungen kümmern, dass die in der Zeit ein ganz neues Federkleid kriegen. Aber auch das kriegen sie und müssen sich's nicht selber machen. Das passiert den Adlern einfach. So ist es, wenn Gott uns Kraft gegen die Müdigkeit schenkt. Er beschenkt uns. Wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, das ist, was wir in der Glaubensmüdigkeit tun können, unsere Hoffnung auf den Herrn setzen, der bekommt neue Kraft, so heißt es da. Gott schenkt uns Kraft, wenn wir auf ihn hoffen. Deshalb ist Müdigkeit kein Grund zum Verzweifeln und auch nichts, was durch Disziplin allein verhindert werden könnte, sondern es ist etwas, was uns zur Hoffnung auf Gott zurückführen darf und soll. Denn dann kriegen wir neue Kraft, geschenkt, von ihm geschenkt. Ich habe gelesen, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass Adler, wenn die Flügel wachsen bei kleinen Adlern, dass es so ist, dass irgendwann die Mutter kommt und ihr Adlerjunges in den Mund nimmt und irgendwo ganz hoch fliegt und es dann fallen lässt. Und dann fliegt das Junge runter und probiert mit den Flügeln sich zu halten, schafft es natürlich noch nicht und irgendwann kommt die Mutter dann angeschossen unter das Junge und fängt es wieder auf. Das passiert wohl ein paar Mal und das machen die Adler wohl, habe ich gelesen, dass die Flügel Kraft kriegen. Sie warten also nicht im Nest ab, bis die Flügel groß genug sind, sondern sie lassen sich fallen, die müssen sich fallen lassen und darauf vertrauen, dass sie von der Mutter immer wieder gefangen werden. Ich glaube, wenn das so ist, dann passt dieses Bild natürlich von unserem Predigtext nochmal ganz besonders, dass wir uns fallen lassen und dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns fängt und dass wir dadurch eben auch die starken Flügel kriegen. Also das war mein erster Gedanke, müde sein gehört dazu. Das ist durchaus auch im Glauben nichts Schlimmes. Wir werden mal schwach, jeder von uns, auch die Jungen und Begeisterten werden mal schwach, aber wir werden gestärkt von Gott. Und das Zweite ist, und jetzt das Zweite und das Dritte sind so Gedanken, was es denn bringt, dass wir von Gott gestärkt werden wie ein Adler. Wir werden stark wie ein Adler und es führt erstmal zu einer anderen Perspektive. Der Adler mit seinen starken Flügeln, der hat eine andere Perspektive als einer, der nicht fliegen kann oder nicht fliegen will. Oder der hat auch eine andere Perspektive als ganz andere Vögel, die gar nicht den Horizont haben, wie ein Adler ihn hat. Das war schon zu biblischen Zeiten so, dass das Bild vom Adler dafür steht, für die Majestät und das Beeindruckende, wie hoch und wie lang er fliegen kann. Dass er gleichzeitig wendig und schnell bleibt, wie alle anderen, aber immer auch viel höher kommt. Adler schweben stundenlang über Bergen oder, wenn es ein Seeadler ist, über Küsten und Meeren. Die Kraft, die Gott uns schenkt, die wie Flügel für uns ist, wie Adlersflügel, die gibt uns einen neuen Blick auf die Sache, einen größeren Blick auf die Sache. Unser Predigtext sagt uns, Adlerauge, sei wachsam und Blick auf die Schöpfung. Wir haben das in unserem Predigtext drin. Da sagt nämlich der Jesaja an einer Stelle, ich zeige euch diesen Vers nochmal, den wir gerade gelesen haben, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat denn die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor, jeden nennt er mit seinem Namen, kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Das ist ein Aufruf, dass man in die Schöpfung blickt, auf den Himmel blickt, auf das, was Gott geschaffen hat. Und wenn man den Text ein bisschen in seinem Kontext liest, dann sieht man, dass in den Versen davor, da kommt ein ganz langer Abschnitt, sind, ich glaube von Vers 9 bis 26, ist es so, dass da beschrieben wird, was Gott für ein genialer, großer Schöpfer ist. Und das nimmt er dann mit hinein in unseren Predigtext. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Das kann man sehen am Schöpfer der Welt. Dadurch, dass Gott Schöpfer ist, kann man sehen, was er für uns ist. Hat man neue Perspektive. Blick nach oben. Wenn ich das in unsere Zeit in der Corona-Krise übersetzen müsste, würde ich sagen, blickt nicht nur auf die Grafiken und auf die Zahlen von Toten und Infizierten, sondern blickt nach oben. Hört nicht nur auf die Meinungen von Virologen und von Politikern und von Journalisten und schon gar nicht auf das, was alles im Internet steht, sondern blickt nach oben. Seht auch in all dem auf Gott, den Schöpfer und den Erhalter dieser Welt. Wisst ihr, ich glaube, ich finde es gut und wichtig, dass man auch Politiker und auch Wissenschaftler hört. Das ist durchaus richtig, das ist auch kein Fehler. Aber Wissenschaftler allein werden uns keine Hoffnung in dieser Krise geben und auch keine Kraft. Gerade wird es ja immer sehr groß gemacht, dass man auf die Wissenschaft hören soll. Man meint da meistens die Naturwissenschaft und das ist an sich gut. Aber was man da selten hört, ist, dass die Wissenschaft ja auch nichts anderes macht, als zu beschreiben, was sie sehen kann mit ihren Methoden, was sie wahrnehmen kann. Und manchmal macht sie einfach auch Behauptungen, stellt Thesen auf und guckt mal, ob das so ist. Das wird ja dann auch diskutiert. Deshalb ist das gar nicht so einheitlich. Wir brauchen in dieser Diskussion und in dem uneinheitlichen Bild, auch in dem Rausfinden in den Taschen, was Wissenschaftler und Politiker und Journalisten uns liefern können, brauchen wir noch einen anderen Blick, nämlich den Blick nach oben, die größere Perspektive, den Blick auf den Schöpfer und den Blick auf Gott und seine Macht. Das ist das, was uns Kraft geben kann. Das ist das, was uns rausholt aus der Müdigkeit und aus der Hoffnungslosigkeit. Wenn wir sehen, dass Gott seine Menschen schon durch viele Bedrohungen hindurchgeführt hat. Auch durch schwerere wie die, in denen wir heute stehen. Dass er Auswege gefunden hat. Dass er Menschen geleitet hat auf dem Weg, dass sie was finden. Manchmal vielleicht zufällig oder ganz plötzlich, aber dass sie Auswege gefunden haben. Das darf man sehen. Manche von uns haben das auch schon persönlich erlebt, dass Gott einen rausgeführt hat aus einer schweren Zeit. Und die Erfahrungen sind wichtig in einer Zeit wie jetzt, weil sie uns einen weiten Blick geben, wie ein Adlersblick. Wir brauchen einen Glauben, der weiterblickt und der mächtiger ist als ein Virus. Und das können wir auch von der Ostern von letzte Woche her mitnehmen. Da haben wir genau das gesehen. Gottes Macht ist nicht da am Ende, wo wir glauben, dass wir ohnmächtig sind. Oder wo das Leben nicht mehr weitergeht, wo wir nicht weitersehen, sondern selbst, wo wir an die Grenzen des Todes kommen, ist es für ihn nicht das Letzte. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Und das ist jetzt wichtig für uns. Gottes Macht geht weiter. Das gibt uns einen weiten Blick. Oder manche malen gerade auch Regenbögen an ihre Fenster. Das sind auch solche Hoffnungszeichen, wenn sie uns Erinnerung daran sind, dass Gott auch schon durch eine Flutkrise hindurch Menschen bewahrt hat. Und dass er diesen Regenbogen als Zeichen, als Versprechen hingestellt hat, dass er die Menschen auch weiterhin begleitet, auch durch die Krisen, die kommen, durch die Krankheiten, durch das Leid und die Not. Wenn wir das als dieses Zeichen sehen, dann gibt's uns einen Weitblick und dann haben wir Hoffnung. Also dieser Weitblick, das ist das, was uns geschenkt wird und das ist das, was uns nicht müde werden lässt in so einer Krise. Der Blick des Glaubens. Und zum Schluss der dritte Gedanke, es macht nämlich noch was Zweites mit uns, dass wir wie Adlers Flügel kriegen. Der Adler hat die Kraft seiner Flügel nicht dadurch, dass er möglichst schnell und nervös damit flattert. Dass er sich die Höhen erarbeitet mit ganz viel Arbeit und Anstrengung und Kraft. Sondern seine Kraft aus den Adlersflügeln entfaltet sich vielmehr dadurch, wenn er sich der Thermik überlässt. Wenn er spürt, wie er auf den Schwingen, wie er von der Luft getragen wird. Das ist das, was ihn stark macht. So wie dieser Adler fliegt, ganz ruhig. Der macht gar nicht viel. Der bewegt sich gar nicht arg. Der spürt den Aufwind, den er hat, die Thermik. Vielleicht können das manche Kinder ja heute Mittag mal probieren, vielleicht macht er ja einen Papierflieger-Wettbewerb, wo er das auch hinkriegt, dass ein Papierflieger ganz leicht und ganz, ja, quasi ohne sich zu bewegen, fliegt und dadurch die Thermik sichtbar wird. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das machen. Ich glaube, dass auch das ein Bild ist für die Kraft, die Gott uns schenkt. Es ist nämlich eine Kraft der Ruhe, die er uns schenkt. Wir dürfen uns tragen lassen durch das Wissen, dass wir getragen sind. Durch das Vertrauen, dass wir auf den Herrn harren können. So heißt es in unserem Predigtext bei Luther. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Das heißt, man verlässt sich, wie ein Adler sich auf die Luft verlässt, die ihn trägt, verlassen wir uns auf Gott. Dieses Vertrauen kriegen wir mit der Kraft. Und es wirkt sich aus. Wenn ich gerade so ein bisschen in die Runde gucke, wie das alles diskutiert wird, dann sehe ich manche Christen, die meinen, sie müssten das Virus beschwören. Die denken, man muss gegen die Krisen anglauben. Und mit Glauben, wenn man nur anstrengend stark genug glaubt, dann kann man Krisen vertreiben. Das ist für mich ein bisschen so ähnlich wie mit Flügeln schlagen zu wollen. So schnell es geht. Hauptsache was machen. Es gibt andere, die beklagen gerade den Verlust der Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft, weil Läden aufmachen dürfen, aber die Gottesdienste dürfen noch nicht wieder in der Kirche gefeiert werden. Und dann wird die Religionsfreiheit groß gemacht und es wird wie ein Sieg gefeiert, wenn man wieder zu 15 in der Kirche sitzen darf. Auch das ist für mich ein bisschen wie nervöses Geflatter. Es gibt auch in dieser Zeit Politiker, die sich persönlich profilieren wollen. Die meinen, eine Pandemie kann man kleinreden oder kann man wie einen militärischen Gegner bekämpfen mit großen Worten. Es gibt wilde Theorien, die fleißig in den sozialen Medien geteilt werden. Alles das ist für mich wie so ein angestrengtes Flattern mit zugegeben erbärmlich kleinen Flügelchen. So wirkt es auf mich. Und die Kraft des Glaubens ist aber eine andere. Die Kraft des Glaubens ist die, wie sie Adlersflügel haben. Mächtig, vertrauensvoll, gelassen und ruhig sie mir. Das dürfen wir sein. Das ist das, was Gott uns schenkt. Auch in so einer Zeit der Krise. So zeigt sich die Kraft des Glaubens, gerade in unsicheren Zeiten. Die Ruhe, die Gelassenheit, das Vertrauen. Ich bin sicher, dass Gott uns durch diese Krise zum Guten leiten wird. Und diese Sicherheit hilft mir viel mehr gegen meine Glaubensmüdigkeit als das nervöse Flattern. Das sind drei Gedanken, die ich euch mitgeben will. Nochmal rückwärts mit Gelassenheit und dem Vertrauen auf ihn. Mit einem weiten Blick, der uns Gottes Größe zeigt, damit macht Gott uns stark, auch dann, wenn wir geistlich müde geworden sind. Amen.